Der Autor dieses Liedes ist vor einigen Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen und hatte diese Lieder. Dieses ist das Titellied seines Albums, das werden sollte. Es gibt noch andere zum Thema Jesus noch geschrieben und in einer Kirche mit einem Kassettenrekorder aufgenommen. Daher hatten seine Freunde, die berühmte Musiker aus den USA, beziehungsweise aus dem englischsprachigen Raum, und haben das dann vertont. The Jesus Record. Wer das gerne leihen möchte, kann das bei mir herzlich gerne tun. Sind bewegende Lieder. Dieses Lied bewegt mich deshalb, weil ich den Eindruck habe, dass unser Leben so oft hinter dem zurückbleibt, was wir in der Bibel lesen. Das weiß ich nicht nur von mir, sondern auch von anderen. Und in unserer Welt sieht es auch so aus an vielen Stellen, als wäre Jesus nicht da. Und dieses Lied lädt uns ein, offen mit unserem Erleben umzugehen und es mit Jesus zu besprechen und davon auszugehen, dass er das ernst nimmt. So hat es auch eine Frau gepflegt, aus deren Mund der Predigttext stammt, der für heute vorgesehen ist, an dem Tag, an dem Jesus von den Toten auferstanden ist. Diesen Text hätte niemand von uns ausgesucht für Ostern. Im ersten Buch Samuel, im Alten Testament, wird von Hanna berichtet. Sie war unfruchtbar, während die andere Frau ihres Mannes, das gab es damals, Kinder hatte. Und sie machte Hanna damit auch das Leben schwer. Das ging, weil zusätzlich zu dem enttäuschten Kinderwunsch damals in Israel auch an Kindern abgelesen wurde, wie gesegnet ein Mensch von Gott ist. Hanna litt darunter sehr. Jedes Jahr begleitete sie ihren Mann zum Heiligtum Israels, der Stiftshütte am Ort Silo, und brachte dort mit ihrer Familie die üblichen Opfer. Dieses eine Mal sprach Hanna beim Gebet mit Gott über ihre Schmach. Vielleicht hat sie es auch schon jedes Jahr öfter getan, vorher. Und sie bat ihn um einen Sohn. Der oberste Priester Eli hatte im Laufe der Jahre verlernt, im Kontakt mit Gott zu sein. Tragische Geschichte. Lies mal gern das erste Samuelbuch. Deshalb meinte er, auch sie wäre besoffen, als sie da so redete, und raunte sie dafür an. Bis sie ihm erklärte, dass sie nur mit Gott gesprochen und ihm ihr Leid geklagt hätte. Da sprach er plötzlich anders mit ihr und sagte, gehe hin mit Frieden. Der Gott Israels wird dir geben, was du von ihm erbeten hast. Diese Worte nahm Hanna ernst. Wo sie sich doch niedergeschlagen dahingesetzt hatte, stand sie fröhlich auf. Das Gespräch mit Gott hat sie verändert, obwohl noch gar nichts anders geworden war. Nach dem nächsten intimen Kontakt mit ihrem Mann wurde sie tatsächlich schwanger. Sie bekam einen Sohn, den sie Samuel nannte, vom Hebräischen Shemuel, der von Gott Erbetene. Nachdem sie ihn entwöhnt hatte, also er war noch relativ jung, reisten sie wieder nach Silo, um zu opfern. Dabei nahm Hanna ihren Sohn mit und übergab ihm den Priester. Samuel sollte jetzt dort im Tempel, beziehungsweise im Heiligtum, noch war es ja nicht der Tempel, leben und ganz Gott gehören und Gott dienen. Sie hat ihn von Gott erbeten und deshalb gab sie ihn Gott. Er wurde der erste Prophet und hatte außerordentliche Bedeutung für Gottes Geschichte mit seinem Volk. Er wurde ein Mann, der aus dem Hören auf Gott lebte, der mit Gott rechnete und mit dem Gott Geschichte geschrieben hat. Damit, dass sie ihren kleinen Sohn abgibt, wird ausgedrückt, dass sie sich selbst an Gott abgibt, selbst hingibt, der ihr seine Liebe gezeigt hat. Mein Wunsch für uns heute Morgen ist, dass wir uns wie Hanna auch vom lebendigen Gott mitnehmen lassen in seine Geschichte. Dass wir uns mitreizen lassen von der Freude an ihm, der den Tod besiegt hat und auch in unserem Leben gute Pläne hat, der auch mit uns kleinen Leuten Großes vorhat. Und wenn du das noch nicht glaubst, zitiere ich unseren Vorsitzenden, darauf kann Gott keine Rücksicht nehmen. Die Predigt trägt den Titel, Gott stellt alles auf den Kopf. Als sie ihren Sohn an Gott abgegeben hat, ist sie in einen Jubel über Gott ausgebrochen, den wir im 1. Samuelbuch Kapitel 2 in ein paar Versen lesen können, beziehungsweise in den ersten 10 Versen, aber ich nehme nur ein paar Verse, die sind so als Predigtext vorgesehen und es macht auch Sinn. Und Hannah betete und sprach, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Horn ist erhöht in dem Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan, wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr. Außer dir ist keiner und kein Fels wie unser Gott ist. Der Herr tötet und macht lebendig, führt ins Totenreich und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er hebt den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Hannah wusste noch nichts von Jesus und dass er von den Toten auferstehen wird. Wir haben es sozusagen besser. Aber in zwei Aspekten möchte ich den Text mit dem Ostergeschehen verbinden, weil ich glaube, dass das so gehört und dass er deshalb auch ausgesucht wurde für den Ostersonntag. Gott stellt alles aus dem Kopf. Erstens, Gott macht aus der Trauer Jubel. Zweitens, Gott macht aus dem Tod das Leben. Gott macht aus der Trauer Jubel. Die Freude von Hannah entsteht an Gott und an der Gemeinschaft mit ihm. Das war schon nach ihrem Gebet so, wo sie den Sohn noch gar nicht hatte. Ihre Freude entsteht nicht an ihr selbst und ihren Möglichkeiten. Hannah kennt die Stunden sehr gut. Sehr gut. In denen man mit gesenktem Kopf lebt und seinen Weg geht. Aber sie singt davon, dass Gott ihren Kopf erhoben hat und ihren Gang aufgerichtet. Und sie will andere mitreißen in den Jubel über Gott. Deswegen schreibt sie so einen Psalm. Weil die von ihm Geliebten immer in guten Händen sind und Gott auch alles ändern kann, wenn er es für richtig hält. Er verleiht ihr Macht und Würde. Er sorgt dafür, dass sie nicht dem ausgeliefert ist, was gegen sie und ihr Leben spricht. Manchmal muss es ganz seltsam aussehen in unserem Leben. Weil es in einer Welt, die dem Bösen und dem Tod verfallen ist, keinen leichten Weg gibt für die Liebe Gottes. Es kann in unserem Leben zu Ereignissen kommen, die uns die Tränen in die Augen treiben. Oder wozu sollte sonst Jesus uns in der Offenbarung ausrichten, dass Gott abwischen wird alle Tränen von unseren Augen? Bei denen, die ihm glauben, offensichtlich kommen wir mit Tränen oben an. Der Jubel im Himmelreich wird umso größer sein. Je mehr an dir deutlich werden konnte, du schaffst es nicht und du kannst auch nicht in Gottes Nähe leben. Aber Gott lebt in seiner Liebe und Gnade mit dir. Und in seiner Macht kommt er mit dir und auch trotz dich zu seinem Ziel. Das bedeutet Ostern. Der Herr ist auferstanden. Jawohl, er lebt. Wie bei Hannah und wie bei den Jüngern von Jesus geht es auch in unserem Leben darum, dass wir uns mit allem, was wir sind und haben, ganz ihm in die Hand geben und ihm zur Verfügung stellen. Wir fühlen uns ja manchmal geradezu wohl darin, darüber zu jammern, dass es schlecht läuft. Damit meine ich nicht die offene Klage vor Gott und wo es nötig ist, auch einem Menschen gegenüber, weil uns die Last einfach zu schwer wird. Das meine ich damit nicht. Ich meine, dass wir uns manchmal wohl darin fühlen, so sehr damit beschäftigt zu sein, festzustellen und uns und anderen vorzuhalten, was in unserem Leben alles nicht so läuft, wie wir das haben wollen, dass es nichts anderes zu geben scheint. Hannah hat schon vor 3000 Jahren mehr gesehen. Nicht nur auf ihre Möglichkeiten geguckt. Sie hat nämlich den Gott erlebt, der lebendig ist und der sich bewegen lässt von dem, was uns bewegt. Und der immer Herr der Lage ist. Und der für uns zwar unverständliche Wege geht, die aber immer dahin führen, wo wir mit unseren eigenen Vorstellungen nie hingekommen und hingegangen wären. Hey, Jesus ist nicht im Grab geblieben. Er lebt. Das mag dir heute Morgen ja vielleicht so zumute sein, aber es ist ein Irrtum. Das gilt auch für das, was du erlebst. Mich hat Gott jedenfalls in der Vorbereitung aus einem Loch geholt, in das sich meine Seele verkrochen hatte. Als ich mit der Vorbereitung anfing, wusste ich überhaupt nicht, was ich mit diesem Text jetzt an Ostern soll. Und dann habe ich es wieder erlebt. Wenn man hinhält und stillhält und einfach mal das Ohr am Wort Gottes hat. Wenn man sich Zeit nimmt und nicht nur auf schöne, kurzfristige Gefühle wartet, wenn es ums Hören auf Gott geht. Wenn man sich öffnet dafür, ein anderes Lied zu hören, als die Seele sowieso schon immer singt. Leiert, könnte man auch sagen. Dann fängt Gott an zu sprechen. Und da hat er mir das offengelegt und mich von mir selbst wieder weggeführt. Meinen Kopf erhoben. Und mir gezeigt, dass er alles im Griff hat, ob ich das nun gerade sehe oder nicht. Das wird Ostern besonders und am tiefsten deutlich, als er dem letzten Feind den Todesstoß versetzt. Gott macht aus dem Tod das Leben. Der Herr tötet und macht lebendig, führt ins Totenreich und wieder herauf. Wir haben es immer mit Gott zu tun. Ein kleiner Karlauer. Ich war im Kino. Blutüberströmt. Fertig gemacht. Fiel einer um. Als letzter von allen. Das war ein Western. Ich war in der Kirche. Blutüberströmt. Fertig gemacht. Stand einer auf. Als erster von allen. Das war ein Ostern. Ja, wir haben immer Grund zu lachen, ob nun das über sowas ist. Es widerspricht eben unserem Empfinden, dass Jesus auferstanden ist. Aber selbst wenn das Leben zu Ende ist, ist Gott noch nicht am Ende mit uns. Das ist die Nachricht, die wir heute Morgen hören. Was ist das eigentlich für eine Nachricht? Kann man sowas für sich behalten? Wer sich im Glauben mit dem Ewigen verbindet, ist ewig. Der kann zwar noch sterben, zitiere ich ja gerne von Hans-Joachim Eckstein, aber er kann nie mehr tot sein. Zutiefst hat Gott in Christus eingegriffen und alles beseitigt, was gegen dich und dein Leben spricht. Niemand anderes hat etwas zu sagen jetzt. Das Besondere an der Auferstehung von Jesus ist ja nicht, dass einer von den Toten aufersteht, auch wenn das naturwissenschaftlich nach heute natürlich alles angeblich überhaupt nicht geht und so. Da haben die Juden drüber gegähnt. Ja, da waren schon manchmal welche von den Toten auferstanden. Ja, da sind die einfach schlauer als wir. Die haben eine Geschichte, die Gott mit ihnen geschrieben hat. Die sind uns wesentlich im Vorteil. Ja, über unser aufgeklärten Kram, naja, angeblich aufgeklärt. Ist ja nicht aufgeklärt, wenn man sich vor dem verschließt, was geschieht. Ist ja nicht aufgeklärt. Aber, dass Jesus, der Gekreuzigte, von den Toten aufersteht, das ist unerhört. Er galt doch als von Gott verflucht, als er da an seinem Kreuz hingerichtet wurde. den kann Gott nicht auferwecken. Da hätte er ja schon recht haben müssen mit allem, was er gesagt hat. Genau so ist es. Das wird an Ostern deutlich. Er war unschuldig. Ist nicht seinen Tod gestorben. Alles, was er gesagt hat, stimmt. Die Auferstehung zeigt, dass Jesus für dich und mich gestorben ist. Und dass Gott seinen Tod für uns gültig sein lässt. Und dass nun seine Auferstehung für uns gültig ist und wir ins Leben mit Gott kommen, obwohl wir das von uns aus nicht können. Gott hat alles umgedreht, alles auf den Kopf gestellt. Bis heute drehen sich die Leute noch um. Ob nun aus wissenschaftlicher Sicht oder wie auch immer, da drehen sich vielleicht auch manche im Grab um oder wie auch immer. Jesus ist der Erste, der ins Leben, ins ewige Leben auferweckt wurde. Und dann hat er seine Freunde losgeschickt, seine Liebe in Wort und Tat in der Welt zu verbreiten. In diesen an sich völlig unbedeutenden Menschen, das haben ja mal die Obersten der Juden auch entdeckt. Ja, sie wunderten sich so, dass da Petrus und Johannes und die Apostel auftreten, weil sie Idioten waren, steht da im Griechischen. Idiot heißt ungelehrt. Ja, aber das konnten die eigentlich nicht, was die da machen. Aber die haben da rumgepredigt. Und er tritt in diesen unbedeutenden Menschen, tritt Jesus allem entgegen, was gegen ihn und was gegen das Leben sprechen will. Der Teufel und sein Reich und die ganze Welt versuchen seit 2000 Jahren, Jesus klein zu kriegen. Oft sieht es aus, als hätten sie es geschafft. Wie damals bei Jesus am Kreuz, am Karfreitag. Wie hier heute bei uns in Ratzeburg, wenn es niemanden zu interessieren scheint. Aber darauf kann Gott keine Rücksicht nehmen. Er lebt. Jesus ist auferstanden. Seine Rettungsbotschaft läuft um die Welt, auch wenn wir Menschen die einsperren wollen. Und der Missionar Paulus hat geschrieben, dass der letzte Feind, der von Gott vernichtet wird, der Tod ist. Das ist ja auch der Feind, vor dem wir uns fürchten und den wir hinter allen schrecklichen Entwicklungen letztlich fürchten. Er wird am Ende beiseite geschafft, wenn Jesus Christus ein zweites Mal wiederkommt. Bis dahin wirft der Tod aber noch seine Schatten in unser Leben. Als Jesus im Grab war, hat man auch nichts davon gesehen, dass er mit unserer Schuld, mit unserem Leid, mit unseren Problemen, mit unserem Schmerz und mit unserem Tod fertig wird. Vielleicht bist du ja so auch heute Morgen hergekommen. Nichts zu sehen von Jesus war damals, als seine Freunde zum Grab gingen. Wer rollt uns bloß den Stein weg, damit wir ihn ein letztes Mal sehen und ihm die letzte Ehre erweisen können? Mensch, als ob Gott mit den Steinen unseres Lebens nicht fertig wird. Du kannst ja dich damit beschäftigen, einen Jesus, den du dir vorstellst, noch im Grab einzubalsamieren und irgendwie da liegen zu lassen oder so zu tun, als könnte man ihn wegtragen. Der ist schon längst aus dem Grab gekommen, als sie da unterwegs sind. Du kannst dir gerne Jesus vorstellen, der machtlos ist und der dich selbst überlässt, der an deinen Grenzen scheitert und dich im Stich lässt, wenn es drauf ankommt. Kannst du dir gern weiter vorstellen. Jesus ist denn inzwischen einfach schon mal aufgestanden. Und lebt inzwischen mal kräftig und macht dir den Weg frei, wie wir es am Karfreitag hatten. In seiner Macht steht es, Arme reich und Reiche arm zu machen, Niedrige hochzuheben und Hohe zu erniedrigen. Er schiebt die Bauklötze in der Weltgeschichte und in deiner Lebensgeschichte. Bei ihm zählt nicht, was wir Menschen alles geleistet haben. Hannah war eine unbedeutende Person. Aber ihr Ergehen, auch der jahrelange Schmerz, war der Weg, auf dem Gott seinem Volk den Propheten Samuel und mit ihm Großartiges schenkte. Jesus galt als der größte Verlierer am Kreuz. Aber seit Ostern ist er der Weg, auf dem Gott den Tod besiegt und allen, die ihm glauben, sein Heil schenkt. Es kann ja manchen Umständen vielleicht gelingen, dir deinen Herrn wegzunehmen. Es kann aber keinen Umständen gelingen, dich deinem Herrn wegzunehmen. Oh, ich habe gar nicht weitergemacht. Gott stellt alles auf den Kopf. Jesus kann und will den Stein von deinem Herzen rollen. Er macht aus Trauerjubel und aus dem Tod das Leben. Er lebt. Jetzt. Rechne immer mit ihm. Dann wirst du auch lebendig. Ich möchte uns zur Besinnung und zum Aufwachen noch einen Text lesen mit dem Titel Dann kam der Morgen. Die lange Nacht. Eine blutige Spur durch die Zeitalter hindurch. Die stampfenden Stiefel der Soldaten, klebrige Überreste auf dem Schwert in Rot, die angsterfüllten Schreie der Unschuldigen, das Weinen eines verlassenen Kindes, Bosheit, die Amok läuft, der herzzerreißende Ruf, wann kommt er endlich, der Verheißende? Dann kam der Morgen. Der Himmel hielt den Atem an, unscheinbar, weit ab der Machtzentralen dieser Welt. Ein Bündel göttliches Leben in die Arme eines Mädchens gelegt. Engelsgesang hallte durch die Lüfte, ein Hauch der Ewigkeit platzte für einen kurzen Moment in die staubige Landschaft Judäas hinein. Gott auf Besuch, die Schöpfung atmete auf. Der Gesang hallt nach, auch nach 2000 Jahren. Tränen der Freude, aufgewühlte Herzen, Heimweh nach dem Paradies. Die lange Nacht, der Traum ist aus, er ist tot. Blutig hingerichtet, gedemütigt, verspottet und alles öffentlich. Die Blamage des Jahrhunderts, vorbei die Hoffnung auf bessere Zeiten. Und dann kam der Morgen. Ein leeres Grab, Lichtgestalten im Garten, Verwesung funktioniert nicht mehr. Das Unvergängliche kehrt beim Vergänglichen ein. Die Spuren einer letzten Träne werden abgewischt. Die Hoffnung auf eine Welt, in der es kein Leid mehr gibt. Der Albtraum ist vorbei. Denn Weinen dauert eine Nacht. Und dann kommt der Morgen.